Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Zítra, 27. března, se bude opět po 10 letech konat sčítání lidu. Tentokrát budeme moci sčítací dotazník vyplnit také online. Pro německou menšinu v Čechách je toto sčítání velice důležité. Proč? O tom hovořil Richard Čulko s Martinem Zinglem, prezidentem Shromáždění německých spolků v České republice.
Am 27. März beginnt in Tschechien nach 10 Jahren wieder die Volkszählung. Neu ist dabei die Tatsache, dass man auch online das Frageformular ausfüllen kann. Für die Deutschen in Tschechien ist die Volkszählung sehr wichtig. In dem Zusammenhang sprach Richard Čulko mit dem Präsidenten der Landesversammlung der Deutschen Vereine in der Tschechischen Republik, Herrn Martin Zingl. Herr Zingl, warum ist diese Volkszählung für die deutsche Minderheit so wichtig?
Es hat mehrere Aspekte, warum eine Volkszählung überhaupt für einen Staat wichtig ist. Wenn wir die nationalen Minderheiten betrachten, ist es zum Beispiel aus den Gründen wichtig, dass der Staat eine gewisse soziale Politik gestalten kann, aufgrund der Ergebnisse. Wenn wir dann zu den einzelnen Nationalitäten übergehen, also in unserem Fall zu der Deutschen, ist es deswegen sehr wichtig, damit wir auch Argumente haben, warum wir gefördert werden sollen. Nicht nur materiell, aber auch ideell. Weil der Staat, für den Staat ist es eigentlich die einzige Unterlage, wie stark eine Minderheit ist, wie zahlmäßig sie ist und so weiter. Und auch wenn diese Angabe eigentlich nicht repräsentativ ist, weil sie nicht verpflichtend ist.
Neu bei dieser Volkszählung, oder nicht neu, aber wichtig ist, dass man zwei Muttersprachen und Nationalitäten angeben kann. Herr Zingl, wie war das Ringen oder wie war die Sache um die Kolumnen auf dem Volkszählungsformular? Sie haben da mitgearbeitet.
Ja, es war so, eigentlich mussten wir die Ämter, die Ministerien, aber auch das Statistische Amt etwas überzeugen, dass es wichtig ist, dass man mehrere Nationalitäten angeben kann. Aus dem Grund, dass viele aus der deutschen Minderheit oder überhaupt auch vielleicht aus den anderen Minderheiten nicht eindeutig sagen können, ich habe deutsche Nationalität, ich habe tschechische Nationalität oder slowakische Nationalität. Vor allem bei der deutschen Minderheit ist es ja so, dass viele in oder aus Mischehen kommen. Und der Vater ist zum Beispiel ein Tscheche, die Mutter eine Deutsche. Also ist es sehr gut und ich glaube sehr richtig, dass man jetzt bei dieser Volkszählung die Möglichkeit hat, zwei Nationalitäten anzugeben, also zum Beispiel Tschechisch und Deutsch.
Im Jahre 2011 gaben bei der Volkszählung 25,3% der Befragten keine Nationalität an. Was waren nach Ihrer Meinung die Gründe dafür?
Ja, das ist eben ein großes Problem hier in der Gesellschaft und in der Tschechischen Republik. Natürlich hat das eine Ursache. Ja. Wenn ein Viertel der Bevölkerung keine Nationalitäten angibt oder keine Nationalität angibt, dann muss man sich auch fragen, warum. Der ein Grund ist bestimmt der, dass eigentlich seit mehr als 100 Jahren, also seit der Gründung der Tschechoslowakei im Jahre 1918, nur eine Nationalität in Anführungsstrichen offiziell war. Das war die tschechoslowakische. Und alle anderen Nationalitäten, damals war die deutsche die stärkste, nach der tschechischen, hat man sozusagen auf die Seite geschoben und am Rande gelassen. Und dieses Milieu, wenn man das so sagen kann, pflegt man eigentlich bis heute. Das heißt, die Gesellschaft ist gar nicht gewöhnt, mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache oder nicht nur einen, aber mehreren Kulturen und Sprachen umzugehen. Ich glaube, da sind die Leute auch etwas verwirrt, wenn sie auf einmal dann nach der Wende die Möglichkeit hatten, sich zu den Wurzeln zu bekennen. Deswegen haben sie eben keine angegeben. Ich denke, das könnte ein Grund dafür sein.
Wie meinen Sie, wie spiegeln sich dann die Tatsachen nach dem Jahre 1945 dar? Umgehen mit der deutschen Minderheit, Angst, ich selber weiß von meinen Reihen, von den älteren Mitgliedern, die wollen sowieso keine Probleme haben, die wollen irgendwie demütig irgendwie in den Eck stehen. Wie meinen Sie jetzt, wie es war generell nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Bestempelung der Deutschen als Nazi? Könnte es auch das einer der Gründe sein?
Also auf jeden Fall, und das können wir eigentlich sicher bestätigen, weil wir jetzt also auch die Volkszählung propagieren. Also wir möchten, dass unsere Mitglieder auch erfahren, welche Möglichkeiten sie haben und so weiter. Wir arbeiten mit dem Facebook. Und wenn Sie unsere Seite angucken, da sehen Sie, dass heute noch solche Kommentare kommen eben, ihr wollt euch hier wieder breit machen, was haben die Nazis alle angetan, ihr solltet lieber schweigen und so weiter. Ja. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das eine Meinung der Mehrheit ist, aber wenn ein Angehöriger der deutschen Minderheit oder überhaupt ein Angehöriger einer nationalen Minderheit solche Hasskommentare hören, na dann sagen sie sich ganz logisch, da werde ich lieber meine Nationalität verschweigen. Ja? Und ich glaube, das ist ein sehr maßgeblicher Grund, warum eigentlich die aus der deutschen Minderheit, aber auch aus anderen Minderheiten, ja, ich nenne zum Beispiel Roma und Sinti und andere, die keine Nationalität angegeben haben.
Die nächste Frage war eigentlich damit auch beantwortet, aber schon seit 30 Jahren, in denen ich mich auch in der Sache deutsche Minderheit bewege, war immer die Frage, wie real sind die Zahlen der Volkszählung? Ja? Sind das 30% weniger, 20% weniger? Was schätzen Sie so, bei der letzten Volkszählung waren das ja knapp 19.000 Leute, die sich zu der deutschen Nationalität gemeldet haben. Kann man irgendwie aufgrund unserer Erfahrung in den Vereinen in Tschechien sagen, sind das 30% mehr aus diesen Gründen, die Sie jetzt genannt haben, oder 20%? Oder haben wir da keine Ahnung?
Das ist eine interessante Frage. Wenn Sie mit vielen Leuten sprechen, jede zweite, jede dritte sagt Ihnen, meine Großmutter war eigentlich eine Deutsche, meine Tante war eine Deutsche und so weiter. Also jede zweite, dritte Familie hat irgendwelche Berührungen oder sogar auch Wurzeln, einen deutschen Hintergrund. Und ich denke, man kann schon sagen, dass es bestimmt noch 50.000 Menschen gibt, die einen direkten deutschen Hintergrund haben.
Herr Zingel, was würden Sie den Hörern des tschechischen Rundfunks aus den Reihen der deutschen Minderheit in Tschechien zur Volkszählung ausrichten?
Ich wünschte mir, dass sich nicht nur Angehörige der deutschen Minderheit zu der deutschen Nationalität bekennen, aber vielleicht auch Leute, die einen indirekten Kontakt mit der deutschen Kultur, mit der Sprache haben, weil ich überzeugt bin, dass eine deutsche Identität ein wesentlicher Teil der Gesamtidentität dieses Landes ist. Und ich denke, das ist wichtig, und da hoffe ich, dass alle darüber nachdenken und dass sich das bei der Volkszählung dann dementsprechend wiederfindet.
Herr Zingel, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Sousede. Im Jubiläum der Woche stellen wir Ihnen den Gründer der sogenannten Apitherapie vor, Philipp Dertsch. Als Apitherapie wird die medizinische Verwendung der Bienenprodukte, hauptsächlich Propolis, Bienengift, Honig und der Bienenstockluft bezeichnet. Philipp Dertsch wurde am 30. März 1845 in der Gemeinde Braunbusch bei Taus in einer deutsch-tschechischen Bauernfamilie geboren. Philipp bekam eine gute Ausbildung, und nach der Grundschule in Taus ging er nach Wien aufs Gymnasium. Nach den Medizinstudien an der Wiener Uni wirkte er kurz an der Chirurgie des Allgemeinen Krankenhauses in Wien. Mit 30 Jahren zog Dertsch nach Maribor in Slowenien, damals Österreich-Ungarn. Dort arbeitete er als Arzt bis zu seinem Lebensende. Philipp Dertsch war ein begeisterter Bergsteiger. Nachdem er merkte, dass sich nach mehreren Bienenstichen Rheuma in seiner Hand deutlich milderte, fing er an, sich auch um die Bienen zu interessieren. Dertsch wurde zum Vorsitzenden des örtlichen Bienenzüchtervereins und fing an, sich dem Thema Bienengift systematisch zu widmen. Nach einigen Jahren der Betrachtungen und Versuchen gab er im Jahre 1888 eine Studie heraus,
über eine merkwürdige Beziehung des Bienenstiches zum Rheumatismus, in der er mehrere Beispiele seiner Patienten erwähnte, die durch die Anwendung von Bienengift ihre rheumatoide Arthritis geheilt waren. Er heilte damit auch Neuralgie und sogar die Taubheit. Die Fachgesellschaft lehnte seine Schlussfolgerungen ab und verspottete ihn. Als Philipp Tertsch Ergebnisse seiner Arbeit bei einer Konferenz in Wien präsentierte, sollte er sogar flüchten müssen, damit er nicht in einer psychiatrischen Klinik hospitalisiert würde. Zuletzt konnte er sich aber durchsetzen und wird als Vater der modernen Apitherapie bezeichnet. Das heißt Heilung nicht nur mit dem Bienengift, sondern auch mit dem Honig, mit der Propolis oder Ähnlichem. Philipp Tertsch inspirierte auch andere Ärzte und Wissenschaftler. Zum Beispiel im Jahre 1932, also 15 Jahre nach Tertschs Tod, erfand der deutsche Chemiker Karl August Förster ein Arzneimittel auf Basis von Apitoxin, das ist das Bienengift. Apitherapie setzt auch Tertschs Sohn Rudolf ein Augenarzt. Die moderne Medizin stellt sich jedoch zum Anspritzen von Bienengift skeptisch. Zum einen konnte man nicht wissenschaftlich die Wirkung beweisen und zum zweiten konnte das Gift ungewünschte Reaktionen aufrufen. Dennoch wurde das Geburtsdatum Tertschs 30. März zum Tag der Apitherapie ernannt. Philipp Tertsch starb am 28. Oktober 1917 in Maribor.
Ve výročí týdne si představíme zakladatele apiterapie, tedy léčby včelím jedem. Jmenoval se Philipp Tertsch a narodil se 30. března 1844 v obci Prapořiště nedaleko Domažlic v česko-německé statkářské rodině. Filipovi se dostalo dobrého vzdělání. Po ukončení školní docházky v Domažlicích odešel na gymnázium do Vídně, kde také na tamní univerzitě vystudoval medicínu. Po studiích působil krátce na chirurgii ve Všeobecné nemocnici ve Vídni. Když bylo Filipu Tertschovi asi 30 let, odstěhoval se do Slovinska, které bylo tehdy součástí Rakouska-Uherska. Tam se usadil v Mariboru, kde až do konce svého života pracoval jako praktický lékař. Kromě toho, že byl zapáleným lescem, zajímal se také o včely. Právě při pozorování hmyzu jednou dostal několik žihadel. Všiml si, že po píchnutí se výrazně zlepšilo jeho revmatické onemocnění ruky. Podařilo se mu stát se předsedou místní včelařské organizace a začal se účinkům včelího jedu věnovat systematicky. Po několika letech experimentování a pozorování vydal v roce 1888 studii s názvem O podivuhodném účinku včelího štípnutí na revmatismus, kde uváděl desítky případů svých pacientů, kterým včelí jed vyléčil revmatoidní artritídu, ale také neuralgii nebo dokonce prý hluchotu. Odborná veřejnost Tertschovy závěry nejprve odmítala a zesměšňovala. Když Philipp Tertsch své výsledky přednesl na konferenci ve Vídni, musel prý dokonce uprchnout, aby se vyhnul hospitalizaci v psychiatrické léčebně. Nakonec přece jen se svou metodou prorazil a je považován za otce moderní apiterapie, tedy léčby včelími produkty. To znamená nejen léčbu včelím jedem, ale také třeba medem, propolisem a podobně. Philipp Tertsch inspiroval i další lékaře a badatele. Například v roce 1932, tedy 15 let po Tertschově smrti, vynalezl německý chemik Karl August Förster lék na bázi apoxinu, tedy včelího jedu. Apiterapii uplatňoval i Filipův syn, oční lékař Rudolf Tertsch. Je ovšem třeba říct, že moderní medicína se k léčbě vpichováním včelího jedu pacientům staví poněkud skepticky. Jednak se nepodařilo vědecky prokázat její účinnost a u některých pacientů může jed naopak vyvolat nežádoucí reakce. Nicméně 30. březen, tedy den narození Filipa Tertsche, byl prohlášen dnem apiterapie.
Sousedé. Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslast.cz/sever/sousedé. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová. Sousedé.